Ja, ist das nicht wunderbar, mit der Gemeinde zusammen Lieder zu singen, Gott zu anbeten und dann zusammen auf Gott gerichtet unsere Sorgen ihm abzugeben und Dank ihm auszurichten. Ich finde das wirklich jedes Mal aufs Neue wirklich wunderbar. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass so viele Menschen auf der Welt diesen Drang haben, einer Person irgendetwas in ihrem Leben, ihre Sorgen auszurichten, aber sie können es nicht. Und wir kommen hier zusammen, können untereinander uns austauschen, können füreinander beten und können zu dem einzig wahren Gott beten. Halleluja dafür, wirklich. Das habe ich jetzt nicht nur gesagt, weil ich das Passwort eingeben möchte. Ja, wir sind ja zusammen durch die Psalmen jetzt gegangen, haben ein paar Psalmen durchgenommen, auch schon an den Mittwochabenden und auch an den Sonntagen. Und heute sind wir jetzt, wie mein Vater schon gesagt hat, am Psalm 42 angekommen. Und ja, was da noch dazu zu sagen ist, eigentlich gehört der Psalm 43 auch dazu. Es gibt einen Refrain, der taucht im Psalm 42 auf und auch im Psalm 43. Das heißt, wir werden Mittwoch eigentlich eine Fortsetzung dessen haben. Das heißt, wenn euch heute der Psalm angesprochen hat, dann müsst ihr auch am Mittwoch da sein. So habe ich das angemacht. Jetzt ist es an, ne? Ja, perfekt. Wie gesagt, wir sind jetzt am Psalm 42 angekommen. Und ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, die dabei haben, oder auch eure Handy-Apps. Psalm 42, Psalm ist in der Mitte der Bibel, relativ leicht zu finden. Und dieser Psalm ist die Einleitung in das zweite Buch der Psalmen. Die Psalmen sind in 5 Bücher aufgeteilt. Manche sagen auch, das ist angelehnt an die 5 Bücher Mose, an die Tora. Aber darauf will ich jetzt gar keinen Bezug nehmen. Auf jeden Fall wird hier jetzt das zweite Buch eingeleitet. Und ich lese mal die 12 Verse vor. Und ihr könnt schon darüber nachdenken, was euch dieser Psalm sagt. Psalm 42. Dem Vorsänger von dem Sohn Koras, ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel im Berg Mizza. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, dass da manche Dinge öfter auftauchen und das ist gerade dieser Refrain, der gerade nochmal zum Schluss auftaucht. Und deswegen habe ich mein Thema oder dem Psalm diese Überschrift gegeben, Gott rettet dich. Es hätte auch heißen können, Gott ist Rettung oder Gott ist dein Retter, aber ich mag es kurz und knackig und an die Leute gerichtet, an mich gerichtet. Gott rettet dich ganz persönlich. Das ist die Aussage meiner Meinung nach des Psalmes. Ja, und der Psalm fängt wie viele andere Psalmen an mit dieser Überschrift, ne, wem es gewidmet ist oder was für eine Art von Psalm es ist, dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Maskil. Dieses Lied hier ist also für den allgemeinen Gesang bestimmt. Ne? So wie diese Lieder, diese Worship-Lieder, diese Anbetungslieder singen gemeinsam, ist dieses Lied für das ganze Volk bestimmt. Das heißt ja nicht, dass sie alle zusammen sich immer versammeln, ne? Aber wir sind ja auch ein Volk, Gottes Volk, und wir sind nicht immer alle an einem Ort. Es gibt ja auch welche in anderen Ländern, es gibt ja auch Christen auch in anderen Ländern, wusstet ihr das? Ja. Und diese Söhne Asafs, Entschuldigung, die Söhne Koras, die sind sowas wie die Lobpreisleiter oder Chorleiter, ne? So in Jakob Sukkau in der Gemeinde oder sowas. So in der Art, so kann man sich das vorstellen. Also, so wird das beschrieben. Und ein Maskil, muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist nicht ganz klar, was das jetzt genau ist. Es kann eine Art Unterweisungspsalm sein, eine Weisheitspsalm oder ein nachdenkendes Nachsinnen über Gott. Auf jeden Fall ist es etwas Tiefsinniges. Ne? Wir merken, diese Psalmen sind nicht mal so in 5 Minuten dahergeschrieben. Ich meine, kann auch sein, aber zumindest sind sie hier und hier entstanden. Es ist etwas, was sich entwickelt hat im Leben der Psalmisten. Es ist nicht etwas so, was fühle ich gerade, ja, geht gerade, ne? Sondern es ist wirklich ein Werdegang, ein christlicher Werdegang, ein jüdischer Werdegang mit Gott. Das Leben mit Gott beschreibt es oft. Und die Söhne Koras sind auch ähnlich wie die Leviten, die im Tempel Gott dienen. So sind die aber mehr für dieses Musikalische zuständig. Und was diesen Psalm ausmacht, auch als Victor mir gesagt hat, dass ich diesen Psalm über diesen Psalm predigen soll, hat er gesagt, ja, Psalm 42 hat mir erstmal nichts gesagt. Dann sagt er, na, wie ein Hirsch lechzt nach Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Ah, das kennt man ja, ne? Das ist so ein altdeutsches Wort, lechzen, aber trotzdem kenne selbst ich das, obwohl ich noch so jung bin. Ich kenne das. Und trotzdem ist es nicht unbedingt macht es nicht diesen Psalm aus, aber das hat diesen Psalm irgendwie bekannt gemacht. Ne? Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Und der Psalmist gebraucht hier seine Sehnsucht nach Gott, also vergleicht seine Sehnsucht nach Gott, wie ein Hirsch. Habt ihr schon mal einen Hirsch gesehen? Ich habe schon mal einen Hirsch gesehen. Meistens sehen den Autofahrer Hirsche, ne? Oder Rehe, wie auch immer. Aber danach sehen die Rehe gar nichts mehr. Dieser Hirsch, der läuft durch die Wüste oder läuft durch ein Gebiet, wo es kein Wasser gibt und hat Durst. Ja, das ist ja vielleicht gar nicht bei uns mehr so bekannt, dass man richtig Durst hat. Vielleicht, wenn man lange redet, so wie ich, oder wenn man Sport gemacht hat, dann hat man Durst. Aber so wirklich so 3 Tage lang nichts getrunken oder 2 Tage lang nichts getrunken, ich glaube, das haben die wenigsten, vielleicht die Älteren unter uns, die wirklich gelitten haben. Ja, vielleicht auch kennen das Leute, die mal richtig krank gewesen sind und alles ausgeschieden haben, weil die nicht zu sich nehmen konnten. Vielleicht kennt ihr das ja auch, die hat ja das ja auch beschrieben, wie sie krank war. Und was er hier vergleicht, ist dieser Durst und er hat dieses Lechzen. Also ich kann mir das echt richtig gut vorstellen, obwohl dieses Wort so alt ist, stelle ich mir da nicht einen Hirsch vor, aber eher so einen Hund, der so seine Zunge raushängen lässt, weil er lechzt, er hat Durst, er kann nur noch darüber nachdenken. Und er denkt darüber nach, weil dieses Wasser, nachdem er lechzt, dieser Hirsch, das kann ihn zum einen Abkühlung verschaffen, weil wenn man austrocknet, dann wird einem ja auch meistens relativ heiß. Und es sichert auch zum anderen sein Überleben. Und genauso sehr braucht der Psalmist Gott oder noch mehr. Gott gibt ihm Erholung und zuallererst sichert Gott sein Überleben. Und deswegen sage ich auch, Gott rettet dich, verlange danach. Verlange danach, so wie der Hirsch nach diesem Wasser. Er lechzt danach, er schreit danach, sagt auch ein anderer Ausdruck da. Und interessant ist auch, er sagt nicht, ich dürste oder ich verlange oder ich lechzte, sondern meine Seele. Also es kann zum einen heißen, dass er das so stark unterscheidet, weil er das wirklich als zwei Persönlichkeiten ansieht. Aber ich denke eher, dass er das literarisch meint. Also wie ein Liebesliedschreiber sagt, mein Herz verlangt nach dir oder mein Herz schmerzt wegen dir oder sowas. Ne? Das Herz wird personifiziert, so ist es auch hier auch mit der Seele. Und die Seele beschreibt viel eher so diese Gefühlsebene des Menschen, dieses Psalmisten. Also es ist nicht nur ein, jetzt brauche ich dich mal Gott oder jetzt wäre mal wieder Gemeinschaft mit ihm ganz nett, sondern ich brauche dich von tiefstem Herzen, mit all meinen Gefühlen. Er hat wirklich eine lange Abstinenz erlebt von Gott. Gott war lange weg von ihm. Oder er war lange weg von Gott, viel eher. Er ist wirklich ausgetrocknet. Er braucht Gemeinschaft. Er kann nur noch darüber nachdenken. Kennt ihr das? Wenn ihr jetzt fastet zum Beispiel, dann trinkt man ja meistens, aber dann isst man nicht. Dann hat man nach um 4 Uhr oder so, also wenn man jetzt einen Tag fastet, so einen Hunger, man kann nur noch über Essen nachdenken. Ich habe jetzt letztens gefastet und ich habe mir so viele Videos angeguckt über Essen, weil ich dachte, irgendwie muss ich mir helfen. Ich meine, ich sehe nicht so aus, dass ich verhungern würde, klar, ich weiß. Aber trotzdem, man kann nur noch darüber nachdenken. Und dann macht Mama auch noch das beste Essen. Ne? Ja, und so ist es bei dem Psalmisten. Er kann nur noch an Gott denken. Das Verlangen ist so groß. Er weiß, Gott kann ihn retten und er verlangt danach. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und er wiederholt jetzt wieder diese Aussage, merkt ihr das? Aber anstatt lechzen, sagt er jetzt wirklich dürstet. Er beschreibt das jetzt 1:1 wie die Wasserzufuhr, wie die Flüssigkeitszufuhr. Und ohne Durst oder ohne Stillung des Durstes kann ein Mensch 3 Tage lang überleben, aber danach ist er weg, ist tot. Also ohne Nahrung hält er aus, oder ohne Essen hält er aus, aber ohne Wasser geht es nicht lange. Also sein Durst gilt diesem lebendigen Gott. Und das ist das Gegenteil von Tod. Das Gegenteil, das dann eintritt, wenn er diesen Durst nicht stillen kann. Und jetzt stellt er auch hier die erste Frage. Wann sehe ich Gott endlich? Wann kann ich endlich vor sein Angesicht erscheinen? Und das erinnert mich auch irgendwie an die großen Männer der Bibel. Ne? Wenn man so an Elia denkt, der bat, Herr, lass mich sterben. Ich halte es hier nicht mehr aus, der so eine Depression erlebt hat. Oder Paulus, der sagt, Sterben ist mein Gewinn. Sie verspüren so eine Sehnsucht nach Gott. Wenn man merkt, ich lebe in einer Welt, die so gottlos ist. Wenn man Gott, eine Beziehung zu Gott hat, dann will man noch mehr zu Gott. Weil man diese Abwesenheit irgendwie erlebt, diesen Hass gegen Gott. Und Jesus saß ja am Brunnen, er saß in Johannes 4, Vers 13 bis 14, beschreibt er, wie, als er am Brunnen saß mit der Samariterin, wie er Wasser geben kann, dass man nie mehr dürsten muss. Vielleicht kennt ihr diese Verse. Und der Psalmist will auch dieses Wasser trinken. Er will auch nicht mehr diesen Durst verspüren. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich sagt zu mir, wo ist nun dein Gott? Das Einzige, was der Psalmist trinkt, sind seine Tränen. Habt ihr schon mal eure Tränen getrunken? Ich noch nicht. Ich will es auch nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich satt macht oder sitt macht. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt, der Mann, den Durst gestillt hat. Ja, wenn man wirklich nicht mehr durstig ist. Ich glaube nicht, dass diese Tränen seinen Durst stillen können. Aber poetisch gesehen, wir müssen ja hier, das ist der Psalm, das ist eine Poesie, das ist sehr hochwertig poetisches. Ich glaube, hier beschreibt er eher, was ja auch relativ offensichtlich ist, dass er einfach nur die ganze Zeit weint. Er weint Tag und Nacht, ununterbrochen, weil ihn alle Leute um ihn herum aufziehen und verspotten und sagen, wo ist denn dein Gott? Der kann doch nicht zulassen, dass du so einen Durst hast. Was ist das für ein Gott, der dich verdursten lässt oder der dir so hart zusetzt? Er beschreibt in diesen ersten Versen dieses unbefriedigte Verlangen, bei Gott zu sein. Er hat dieses Verlangen, aber er sieht es nicht erfüllt. Offensichtlich hat er auch mit Zweifeln zu kämpfen. Wenn Leute um dich die ganze Zeit fragen, wo ist dein Gott? Wo ist Gott? Und du vielleicht auch gerade eine Glaubenskrise hast. Und du gerade nicht merkst oder fühlst, wie er es hier mit seiner Seele beschreibt. Wenn deine Seele nach Gott lechzt, aber irgendwie keine Stillung des Durstes verspürt, dann kommen Zweifel auf. Ich habe irgendwie so daran auch gedacht, das könnte man ja auch vergleichen mit einem schreienden Baby. Ne? Wer war mal ein Baby? Okay, einige sind aus Staub entstanden. Ja, es gibt ja einige, die keine Babys waren. Auf jeden Fall, ein Baby schreit, wenn es Durst hat. Ja, man kann auch sagen, lechzt, aber das sagt keiner. Es schreit. Es hat Durst. Es weint bei Durst und bei Hunger. Aber es hat nicht nur Verlangen, sondern es verlangt auch danach. Versteht ihr, was ich meine? Es geht auch einen Schritt weiter. Das Baby geht einen Schritt weiter. Nicht mal, dass es so überlegt, ja, ich mache das jetzt, sondern es ist ein Instinkt, ein Überlebensinstinkt. Es sagt, gib mir Wasser damit. Es sagt es nicht, aber Eltern merken das. Okay, es schreit, es hat Durst, es hat Hunger. Dieser Instinkt ist von Anfang an da und hat Gott in den Menschen hineingelegt. Ja, es denkt sich auch nicht, ja, jetzt mal essen wäre nett, sondern ich schreie irgendjemand die Ohren voll, bis ich was zu trinken bekomme. Und deswegen, ich glaube, dass das auch irgendwie darauf zu beziehen ist, werdet wie die Kinder. Ne? Hast du auch dieses Verlangen nach Gott, ist die Frage. An mich und an euch. Haben wir dieses Verlangen nach Gott? Weil irgendwie kommt dieses Verlangen von irgendwo her. Schrei mal, so wie das Baby, wie ein Hirsch. Schrei mal zu Gott. Herr, ich habe Durst, ich will, dass du bei mir bist. Ich will auch mal wieder was fühlen. Ich will dich sehen. Das singen wir in so vielen Liedern. Und ich glaube, dass diese ganzen Liederschreiber das Gleiche gefühlt und gemerkt haben. Dass sie Gott brauchen und dass sie Zeiten erlebt haben, wo sie so einen Durst verspürt haben nach Gottes Nähe. Und ich denke, wenn ich die Psalmen vorlese, denke ich auch immer, okay, was sagt er jetzt? Wieso spricht er so über Gott? Das kann er noch nicht bringen. Aber der Psalmist lernt es, ehrlich vor Gott zu sein. Er sagt, was er fühlt. Er sagt, was er denkt vor Gott. Weil Gott kennt sowieso sein Herz. Sei ehrlich vor Gott. Und lass dir nicht unbedingt immer einreden, wie du handeln musst. Wie Gott handeln muss, meine ich. Also Gott handelt bei vielen Menschen so unterschiedlich, weil viele Menschen unterschiedlich ticken. Er ist oft anders, als man denkt. Also denke daran, Gott rettet dich, verlange danach. Der zweite Punkt ist, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, Gott rettet dich, denke daran. Verse 5 bis 9. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Der Psalmist fordert hier wieder sich selber auf, sich an die Momente zu erinnern, wo es wirklich gut war, wo er wirklich eine schöne Zeit mit Gott erlebt hat. Und gerade auch in einer Versammlung, mit anderen Leuten zusammen. Deswegen habe ich das auch zu Anfang gesagt. Es gibt wirklich eigentlich gibt es nichts Schöneres, als mit anderen Menschen zusammen eine Sache zu machen, für eine Sache zu kämpfen, auf eine Sache sich auszurichten. Und das ist bei uns Gott. Das ist bei uns nur Gott. Und keiner wird, wenn hier ein Christ in den Reihen sitzt und hier jemand sagt, stelle Gott in das Zentrum deines Lebens, dann wird einer so, nicht so sitzen und sagen, nein, das ist ja völlig absurd. Alle werden entweder im Innern oder auch nach außen gerichtet nicken und sagen, ja, wie wir damit umgehen, ist was anderes vielleicht, aber jeder wird dem zustimmen. Wir sind eines Sinnes sozusagen. Und die Juden hatten ja auch jegliche Feste. Man kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, was für ein Fest hier gemeint ist, ne? wenn er sagt, dass sie mit lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge sind. Das kann man nicht unbedingt sagen, aber es war ein schönes Fest. Es hat ihn auferbaut, den Psalmisten. Und er möchte, dass seine Seele sich hier ausschüttet. Und das kennen wir vielleicht eher als, diesen Ausdruck kennen wir vielleicht eher, sein Herz ausschütten. Und er schüttet seine Seele wirklich in sich selber aus, um darüber nachzudenken, wie es war, als Gott bei ihm war. Als er bei Gott war. Als es wirklich gefühlt hat, mit seinem ganzen Leben. Der Psalmist redet hier nicht unbedingt mit jemand anderen über seine Probleme, sondern verarbeitet das Ganze in diesem Psalm. Das ist eine Art psychologischer Psalm. Oder die neue evangelistische Übersetzung schreibt auch, es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke. Ich glaube, es beschreibt vielmehr, dass er sich wieder hier danach sehnt, diese Gemeinschaft zu erleben. Nicht nur sehnt, ja, ich will wieder ein paar nette Leute treffen oder ich will gerne ein schönes Eis essen mit denen zusammen oder Kaffee trinken, sondern er will mit denen zusammen Gott anbeten. Er will mit seinen Glaubensgeschwistern zusammen sich auf den einen wahren Gott ausrichten. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ja, das ist jetzt dieser Refrain in diesem Psalm. Und der hat mich auch diese Überschrift wählen lassen. Gott rettet dich. Gott ist die Rettung. Also es kommt die Gegenfrage an sich selbst: Warum stiftest du so viel Unruhe, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Seine Seele, seine ganzen Gefühle drücken Unruhe aus. Sie drehen sich nur um diese Unruhe. Er vermisst diese guten Momente. Er ist am Verzweifeln, wie es weitergeht. Ja, und dieser Refrain kommt ja auch nochmal zum Ende vor, aber etwas anders. Und deswegen müsst ihr euch auch die ganze Zeit konzentrieren, wenn es geht. Und selbst wenn die Gefühle und der Moment was anderes sagen, sagt er: Ich weiß jetzt schon, du wirst die Rettung sein. Vers 7. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze, alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Ja, und jetzt wendet sich der Psalmist wieder direkt an Gott, sagt: Ich bin traurig. Gerade wenn er an diese alten guten Zeiten denkt, ne? Das geht uns ja auch oft so. Ja, wir sind so traurig, es war früher so oft besser. Oder ja, letztes Jahr, was hatte ich für eine gute Beziehung zu meinen Freunden, was hatte ich für eine gute Beziehung zu Gott. Ich habe so einen guten Dienst in der Gemeinde gehabt und jetzt irgendwie fällt alles in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Ja, der Psalmist befindet sich in diesem Gipfel, in diesem Jordangebiet, und dieses Jordangebiet beschreibt irgendwie so ein Gegenteil, ne? Es ist keine Dürre. Aber er beschreibt hier eine Art des Ertrinkens. Eine Welle kommt nach der anderen. Der Psalmist befindet sich weit weg vom Haus Gottes, vom Tempel. Aber er sagt trotzdem: Ich denke hier an dich, wo ich zu ertrinken drohe. Und er weiß, auch hier hat Gott seine Finger im Spiel. Wenn ich so an diese Wellen denke, denke ich auch an Petrus, wie er auf den Wellen ging, auf Jesus zu und wo er angefangen hat zu zweifeln. Aber Jesus hat ihn aus diesen Wellen errettet. Und daran müssen wir auch immer wieder denken. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Er ist zwar nicht in Jerusalem, aber trotzdem Tag und Nacht ist er in Verbindung mit Gott, ist er mit Gott verbunden. Zum einen sagt er, seine Gnade ist am Tag da, seine Fürsorge. Aber auch das Lied ist bei ihm. Ob er das Lied jetzt selber geschrieben hat oder nicht, wie das jetzt zu verstehen ist, kann ich nicht genau sagen. Aber was klar wird, egal ob Tag oder Nacht, und ich glaube, das ist nicht unbedingt auf die Tageszeiten zu beziehen, sondern viel eher auf die Momente in seinem Leben. Tag für positive Momente, für Momente mit Gott, wo er Gott spürt, wo er in seiner Gegenwart ist. Und in der Nacht vielleicht Momente, wo sein Herz ihm was anderes sagt. Wo vielleicht die Umwelt ihm was anderes sagt. Aber dennoch hat er Lieder geschrieben. Oder haben wir Gottes Wort, was wir lesen können und sagen: Ey, ich fühle gerade was anderes. Aber das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit. Und der Psalmist gebraucht das Bild des Ertrinkens. Und vielleicht habt ihr schon mal das Phänomen gehört, ich habe ein bisschen gesucht, ob das wirklich wahr ist, dass wenn man ertrinkt oder wenn man ums Überleben kämpft, dass man dann sein Leben wie ein Film vor den Augen abfahren sieht. Also wie so eine Filmrolle, ne? Und man sieht die guten Momente, die schlechten Momente, aber man denkt nochmal über sein Leben nach. Lass doch mal ehrlich deine Ängste
auf Gott los. Sie werden ihn schon nicht erschlagen. Er weiß sie sowieso. Ja, und oft sind die Gefühle anders als das, was man eigentlich erfahren hat, was man eigentlich mit Gott erlebt hat. Was hilft in dunklen Momenten? Das ist das Denken an Gottes Rettung. Gott kann dich retten und er wird dich retten. Betest du dafür? Bete ich dafür? Herr, rette mich. Rette mich, ich ertrinke, so wie das Petrus gerufen hat. Und dankst du auch für deine Erlösung? Denkst du noch darüber nach, wie es war, als du ein verlorener Sünder warst? Und dennoch hat sich Gott dir zugewandt. Kannst du auch noch ein Lied davon singen? So wie es der Psalmist beschreibt. Dieses Lied, das bei Nacht bei ihm ist. In den dunklen Momenten, wo er vielleicht denkt, nein, Gott ist nicht bei mir. Aber dann singe ich vielleicht dieses Lied. Dann lese ich diesen Vers. Dann lese ich in Gottes Wort. Und dann merke ich doch, auch wenn ich das nicht fühle, auch wenn meine Seele, mein Herz, was auch immer, mein Freund mir was anderes sagt, Gott ist bei mir. Ja, und es fällt auch vielleicht oft leichter, in Gemeinschaft zu anbeten. Zumindest geht es mir so. Ich merke, okay, der betet, das sind meine Geschwister, wir richten uns aus. Lebe nicht nur von Gemeinschaft zu Gemeinschaft, sondern du bist auch ab und zu alleine. Und dann gilt es, eine eigenständige Beziehung zu Gott aufzubauen. Und dieses Lied auch mal alleine zu singen, das Gebet auch alleine zu sprechen und zu sagen, Herr, auch wenn es mir gerade nicht so gut geht, ich bete dich an. Bitte stille meinen Durst. Der dritte Punkt ist, Gott rettet dich, vertrau darauf. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wieder ist der Psalmist hier sehr ehrlich. Ne? Er weiß, Gott ist sein Fels und man kann sich auf Gott verlassen, aber dennoch kommen wieder diese Zweifel. Hat Gott ihn verlassen? Warum tötet er nicht den Feind? Warum lässt er zu, dass er ihn so bedrängt, dass er gebeugt gehen muss? Warum passieren solche Momente, wo uns vielleicht auch Arbeitskollegen, wie Arthur das beschrieben hat, so bedrängen und uns fertig machen, wo wir nicht wissen, was abgeht, was habe ich denn getan? Das höre ich so oft, das habe ich doch nicht verdient. Warum sorgt er dafür? Ja, das sind Fragen, die, ganz ehrlich, die ich nicht unbedingt beantworten kann. Aber Gott kann es. Und da gilt es, auf seine Rettung zu vertrauen. Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Also wieder diese gleiche Aussage aus Vers 4, nur ein bisschen verschärft. Nicht nur irgendjemand sagt es, sondern es sind meine Bedränger. Es fühlt sich an, als würde ich sterben. Sie sagen es zu mir und es fühlt sich einfach schrecklich an. Und ganz klar, irgendwie merkt man, dass wenn man es wörtlich nimmt, dieser psychische Schmerz sich auch auf seinen Körper auswirkt. Naja, er stirbt nicht unbedingt, es muss jetzt keine Autoimmunerkrankung sein, aber es fühlt sich an, als würde er sterben. Es fühlt sich wie Messerstiche an, als ob sein Körper zerdrückt wird. Also was sich im Kopf und im Herzen abspielt, das zeigt sich auch sehr oft am Körper. Ja, und die letzte Frage dieses Psalms, bevor der Refrain nochmal kommt, ist, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Gott? Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, ne? So einer sagt, ja, dein Gott kann eh nichts, oder noch schlimmere Beleidigungen will ich jetzt nicht sagen, fallen mir auch gar nicht ein. Und wo ist dein Gott? Mich trifft ja gar kein Blitz, ich lebe ja noch. Und wo ist dein Gott? Guck mal, du musst für deine Familie noch immer sorgen, du hast noch nicht ausgesorgt. Du musst noch Durst leiden, du musst noch Hunger leiden. Wieso geht es dir so dreckig? Wo ist dein Gott? Und die Antwort in Vers 12, und das ist der letzte Vers in diesem Psalm, also der letzte Eindruck, der von diesem Psalm übrig bleibt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist gleich wie der erste Refrain, aber jetzt etwas anders. Dass er meine Rettung und mein Gott ist, also seine ganz persönliche Errettung. Meine Rettung und mein Gott. Zum Schluss zählt nicht das Wissen, was ich über Gott habe. Zum Schluss zählt der Glaube oder auch anders gesagt, das Vertrauen darauf, auf Gott, auf seine Rettung. Durch diesen letzten Satz ist nicht alles weg.
Er kann nicht sagen, das hat nie stattgefunden, das ist nicht aus seinem Kopf gelöscht. Aber es stellt alles andere in den Schatten. Seine ganzen negativen Momente, seine dunklen Momente werden in den Schatten gestellt, weil Gott seine Rettung ist und sein Gott ist. Hier wieder, sei ehrlich vor Gott. Alle Sorgen werfet auf ihn in 1. Petrus 5, Vers 7. Frag ihn doch auch ruhig mal, Herr, warum hast du mich verlassen? Die Bibel sagt mir was anderes. Die Bibel sagt mir, ich werde dich nie verlassen. Nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Aber vielleicht fühlt sich das oft so an. Und sag doch mal, Herr, warum? Warum fühlt sich das so an? Warum kann das nicht anders sein? Aber zum Schluss bleibt nur zu sagen, dass der Herr meine Rettung, die Rettung ist. Und als ich das so darüber nachgedacht habe, war ich so geflasht, war ich erstaunt. Auf Hebräisch heißt ja, Gott ist Rettung, Yeshua. Und deswegen ist auch der letzte Punkt Jesus. Das ist so, da brauchst du kein Beispiel mehr. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist die Rettung. Jesus ist für dich, für mich am Kreuz gestorben. Ist diesen Weg gegangen, damit wir gerettet werden. Deswegen sage ich nochmal, Gott rettet dich. Vertrau darauf. Denke daran. Und verlange danach. Verlange danach. Habe ein Verlangen danach und verlange danach. Sag, Herr, rette mich. Jetzt tu es. Amen.